Ja, ihr Lieben, das Wichtigste kommt manchmal zum Schluss. Ich kenne das noch so von manchen Sitzungen. Kennt ihr das auch? Dass man das Gefühl hat, so auf der Tagesordnung ist am Schluss nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil alle schon hundemüde sind und nach Hause wollen. Und da kann man noch schnell so einen Punkt durchziehen, eben durchwinken. Olaf, kennst du die Taktik? Kennst du nicht, ne? Aber manchmal kommt das Wichtigste eben zum Schluss. Und, oder ihr kennt vielleicht auch das Kleingedruckte unter Verträgen. Das sollte man doch in der Regel lesen. Das steht meistens am Ende drunter. Paulus hat im Brief an die Epheser auch das Wichtigste ja, ganz an den Schluss gepackt. Eigentlich im 6. Kapitel. Natürlich wollte Paulus die Gemeinde dort nicht übervorteilen. Er wollte ihnen auch keinen Vertrag aufschwatzen oder irgendetwas, sondern er wollte den Leuten in Ephesus, in der Kleinstadt, in der also in der heutigen Türkei, ja einfach das Wichtigste für ihren Alltag mitgeben, für ihr Glaubensleben und auch gerade für schwere Zeiten. Wir werden das gleich nochmal so ein bisschen betrachten, was da los war. Ich habe übrigens, als ich dieses Bild runtergeladen habe, seitdem kriege ich Werbung für Rüstung, für Rollenspiele oder ähnliches. Also wer da mal Interesse hat, der kann sich an mich wenden. Also ja, und ich denke so, dieser Abschnitt, der uns da gegeben ist, den haben wir schon in der Bibelstunde uns angeschaut, der wird natürlich auch in der heutigen Zeit nochmal brennend aktuell. Ich habe das ja überschrieben, gerüstet für schwere Zeiten. Wir haben zuerst die Corona-Krise, die noch lange nicht vorbei ist, und jetzt den Krieg in der Ukraine. Was gibt man Menschen da mit in so schweren Zeiten? Die Gemeinde in Ephesus war eine wichtige Gemeinde in Kleinasien. Es gehörte zum Römischen Reich. Das hatte sich auch relativ breit ausgedehnt und war so eine Haupt- und Handelsstadt so im Osten und gehört zu den Gemeinden, die auch später oder gar nicht so viel später schon unter der Christenverfolgung leiden mussten. Wir lesen im Buch der Offenbarung beispielsweise, dass es da 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden gibt, die unter der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser gelitten haben, unter dem Kaiser Domitian. Zuerst gab es die Verfolgung in Rom, später breitete sich das aus. Und da sehen wir schon, den Christen ging es gar nicht mal so gut. Die waren ja betroffen von der Christenverfolgung in unserem Breitengraden. Jetzt hier haben wir das nicht, aber wir merken, dass auch unser Friede und das, was uns so wichtig ist, auch immer wieder bedroht ist. Und ich habe erst lange überlegt, ist das dran, heute diesen Text zu predigen. Überschrieben ist er in der Bibel mit die Waffenrüstung Gottes. Und da klingeln bei uns natürlich schon irgendwelche Bilder im Kopf. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es doch und gerade gut zu schauen, was gibt Paulus damals den angefochtenen Christen mit. Das Wichtigste am Schluss dieses Briefes, was hat er den Christen mitgegeben? Und wir merken, diese Waffenrüstung Gottes, diese Waffen, das sind so ganz andere Waffen als die, die wir so vor Augen haben. Das sind keine Waffen, die töten sollen, sondern das sind eigentlich geistliche Waffen, so deshalb heißt es auch die geistliche Waffenrüstung, die uns schützen, die uns ermutigen sollen, auch gegen innere und äußere Anfechtungen, auch gerade in schweren Zeiten. Und deshalb das Wichtigste zum Schluss. Und unser Abschnitt, wir werden ihn gleich lesen, der beginnt auch mit zuletzt. Danach kommen nur noch Grüße, die sind nicht so interessant an dem Brief. Aber ne, das Wichtigste am Schluss, Rüstzeug für schwere Zeiten. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, als Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er selbst bereits im Gefängnis. Er hat 4 seiner Briefe vermutlich aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Er schreibt hier auch, ich schreibe euch das als Gefangener. Wir haben das in der Bibelstunde uns angeschaut. Also auch selbst Paulus ist schon im Gefängnis. Also keine leichte Zeit damals, ebenso wie heute. Und lasst uns lesen aus dem Brief an die Epheser, was gibt Paulus der Gemeinde dort mit. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ihr merkt, das sind so ganz andere Waffen. Dann würde man vielleicht sagen, kann man gar nicht jetzt so viel mit anfangen, sich zu verteidigen oder so. Aber ich denke, wir haben ihn so vielleicht so ein bisschen vor Augen, diesen römischen Soldaten, den Paulus uns hier aufzeigt. Umgürtet, gepanzert, angetan mit Stiefeln, Schild und Schwert. Und ich vermute, Paulus hat Tag aus, Tag ein tatsächlich solche Soldaten vor Augen gehabt, die ihn im Gefängnis bewacht haben. Und auch in Ephesus liefen die Besatzer rum in diesen Rüstungen. Und ich stelle mir das so vor, dass Paulus sich das so angeschaut hat und gesagt hat, nee, unsere Waffen sind eigentlich anders. Das ist nicht das, was uns weiterbringt. Und so merken wir, ne, gerade diese Waffenrüstung Gottes ist natürlich eine ganz andere als das, was wir so als Waffen verstehen. Und auch, ich sag mal, diese Soldaten sind auch ganz andere. Die haben einen ganz anderen Auftrag, ein ganz anderes Ziel. Es geht hier nämlich nicht um Angriff oder um Einnahme von irgendeinem Land, sondern es geht hier eigentlich um Verteidigung, um Widerstand. Es heißt hier in Vers 11, damit ihr bestehen könnt. Und in Vers 13, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt. Also es geht nicht darum, Land oder Besitz einzunehmen, sondern es geht darum, zu überwinden und, wie es hier heißt, das Feld zu behalten. Wir schauen das gleich nochmal an. Es geht nicht um einen Krieg, sondern es geht darum, hier heißt es in Vers 15, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und das ist natürlich auch der Friede mit Gott, der hier gemeint ist, der erst auch wirklichen Frieden bringen kann. Und Paulus gebraucht hier ganz anschaulich das Bild eines Soldaten mit seiner Rüstung, wie wir das eben vielleicht schon gesehen haben. Und wenn wir eben gesagt haben, das Wichtigste kommt zum Schluss, dann denke ich, sollten wir für uns vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hinsehen, was das bedeutet. Denn es ist nicht nur einfach so ein schönes Bild, was man sich gut merken kann. Ich weiß, dass bestimmt viele in der Jungschar, die in den Kindergruppen sind, das mal richtig so aufgemalt haben oder sich so einen Soldaten angeguckt haben. Das ist mal sehr beliebt. Ich glaube, das ist etwas ganz Praktisches. Und Paulus sagt eigentlich, wir sollten alle gerüstet sein, gut gerüstet, gerade auch in schweren Zeiten, die vielleicht auch wieder kommen werden, damit wir bestehen können. Und es heißt hier, diese Rüstung steht bereit, ergreift sie, heißt es an mehreren Stellen. Wir sollen sie quasi anziehen, gut gerüstet sein. Aber wir müssen auch mal überlegen, gerüstet jetzt wofür? Ich habe die Predigt ja überschrieben, gerüstet für schwierige Zeiten. Und ich denke, klar, da hat jeder vielleicht so seine eigenen persönlichen Dinge, Schwierigkeiten, vielleicht Belastungen, die Arbeit, Streit, vielleicht manche Ehe, die auch in der Krise ist, Sorgen. Jeder hat mal auch schwere Zeiten, die er so durchmacht. Aber ich denke, das ist hier vielleicht ein klein bisschen kurz gegriffen. Das, was Paulus hier meint, das ist noch mehr. Er sieht, was auf die Christen zukommt. Später Johannes in seiner Offenbarung ermutigt die Gemeinden auch nochmal. Und er sieht das in der damaligen Zeit eigentlich wie einen geistlichen Kampf. Und es ist ja auch so, Jesus selbst hat sich eigentlich immer dagegen gewehrt, Waffen zu benutzen. Jesus war, ich würde es heute sagen, Pazifist. Petrus hat einmal interessanterweise im Garten Gethsemane, waren die Jünger bewaffnet. Da ist die Rede davon, dass Petrus ein Schwert gezogen hat und einem Knecht dann einem römischen Knecht ein Ohr abgehauen hat. Und wir lesen dann aber, dass Jesus das wieder heilt und sagt, steckt das Schwert weg. Also es geht nicht um Waffengewalt. Aber auch Jesus hat sich in einem beständigen Kampf befunden. Natürlich damals auch mit der religiösen Oberschicht. Das lesen wir immer wieder. Da ist er immer wieder aneinander gerasselt. Vermutlich auch mit der römischen Besatzungsmacht, obwohl die eigentlich relativ tolerant waren und eigentlich nur auf Druck der Juden Jesus nachher festgenommen haben. Aber insbesondere hat Jesus sich auch in einem innerlichen Kampf befunden. Er ist zum Beispiel in die Wüste geführt worden, wie wir das eben gelesen haben, und ist dort versucht worden, hat dort gespürt, wie er von diesem Weg abgebracht werden soll, zum Kreuz zu gehen, letztendlich. Das wird da schon deutlich. Übrigens, wir haben jetzt 40 Tage Fastenzeit. Ich denke, ihr wisst alle, warum wir 40 Tage fasten. Eigentlich in Anlehnung daran, dass Jesus 40 Tage auch in der Wüste gewesen ist und gefastet hat. Das soll das so ein bisschen auch nachempfinden. Deshalb eben auch die passende Schriftlesung heute dazu. Die passt aber noch an anderer Stelle, das werden wir gleich nochmal sehen. Aber wie gesagt, in Jesu Alltag gab es auch immer wieder Widerstand, manchmal auch aus den eigenen Reihen. Petrus hat ihm auch mal gewehrt und hat gesagt, das sei ferne, dass du jetzt da ans Kreuz gehst und so. Und Paulus genauso, der hat sich auch immer wieder in so einem geistlichen Kampf auch gesehen. Und so sagt Paulus auch, geht es auch jedem Christen. Und das dürfen wir auch nicht verschweigen. Letztes Mal hatten wir so eine bisschen ernste Predigt, der Preis der Nachfolge. Ist nicht immer gerade einladend, wenn man das so am Anfang sagt, aber hier wird das auch nochmal deutlich, es kommt auch Widerstand. Heute gibt es vielleicht bei uns jetzt hier in unserem Breitengarten diesen äußeren Widerstand nicht so sehr, aber vielleicht auch das, was es auch gibt, diesen inneren Widerstand. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, mit irgendwelchen Herren, die in der Unterwelt herrschen, sogar mit Geistern. Das passt vielleicht nicht so ganz in unser Weltbild heute. Ich will auch nicht alles dämonisieren, aber Paulus rechnet damit, dass es auch eine andere Realität gibt, die uns immer wieder wegziehen möchte, die uns insbesondere wegziehen möchte, auch von der Liebe Gottes. Und ich sage mal so, heute viele Esoteriker und so würden das unterstreichen, dass es Kräfte gibt, positive und negative. Und die Bibel sieht das nicht nur als irgendwelche Energien oder so, sondern es ist hier wirklich ganz real. Aber wir haben eben schon gehört, Jesus hat es schon überwunden. Aber wir befinden uns immer noch so in dieser Zwischenzeit, wie wir das auch nachher in einem Lied singen werden. Es gibt diese negativen Mächte und die haben ein Interesse, uns auch immer wieder wegzuziehen. Wegzuziehen insbesondere von der Liebe Gottes, die uns ja in Jesus Christus erschienen ist. In Jesus Christus ist Gott in diese Welt gekommen, um uns seine Liebe zu zeigen und sogar, wie es heißt, die Werke des Teufels zu zerstören. Nur gibt es da immer wieder anscheinend auch so etwas wie ein Aufbäumen, so ein letztes Aufbäumen. Aber bevor wir uns diese Waffenrüstung nochmal ansehen, Gottes Liebe gilt. Das ist das, was da ist. Aber es gibt eben diese Versuchung auch in dieser Welt. Ich weiß nicht, wer bei der Predigt von Fossi da gewesen ist. Der hat gesagt, unser Leben ist manchmal wie so eine schiefe Ebene. Und wenn man da eine Kugel rauf tut, dann rollt die manchmal wie von selbst nach unten. Und es gibt manchmal wirklich so eine Dynamik. Ich habe das manchmal gemerkt, wenn Leute aus einer Hochzeit kommen, von einer tollen Freizeit, und dann sind sie zu Hause und dann kommen plötzlich so ein, wir haben das immer genannt, so ein Freizeitloch. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Anrufe und irgendwelche Leute, die einem wieder Zweifel einreden, gerade vielleicht auch bei Menschen, die gerade so einen Anfang im Glauben gemacht haben. Und ja, es ist in der Tat so, ne, wenn man dann, manchmal ist das ja so, wenn man so eine feurige Kohle aus dem Feuer nimmt, dann erlischt die. Und das ist manchmal so eine Erfahrung, die man macht, wenn Menschen dann auch vielleicht wieder ja, angefochten werden, rausgeholt werden, vielleicht ist gar keine Zeit mehr für die Gemeinde plötzlich und ja, irgendwie erlischt das Feuer. Also diese geistliche Waffenrüstung dient dazu, ja, sich nicht wieder zu entfernen, vor allem auch von der Liebe Gottes. Das ist das, was im Epheserbrief übrigens am Anfang unglaublich bildhaft und schön entfaltet ist. Das müssen wir auch immer sehen. Aber jetzt wollen wir uns das Rüstzeug nochmal ansehen, Rüstzeug für schwere Zeiten. Vielleicht nochmal so eine kurze Vorbemerkung, die ersten Verse. Hier heißt es, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das finde ich schon mal sehr ermutigend. Es heißt hier nämlich nicht, sei selbst stark. Ne? Lerne zu kämpfen, ne? Kämpfe selbst, streng dich gefälligst an. Nein, es heißt hier, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also Gottes Stärke ist unsere Macht. Das ist das, was in uns wirkt. Wir haben den Herrn der Herren hinter uns. Und weiter heißt es, dann die Ermutigung, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an diesem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Darum geht es. das Letzte, was er der Gemeinde in Ephesus mitgibt, ist dieses Rüstzeug. Und das Rüstzeug, das besteht aus mehreren Dingen. Die möchte ich uns einfach nochmal so nennen, in so ein paar Spiegelstrichen. Das habe ich in der Bibelstunde auch schon so ein bisschen gemacht. Und das Erste gehört vielleicht gar nicht so sehr zur Rüstung, sondern ist aber das Erste, was hier steht. In Vers 14 heißt es so, steht nun fest. Ein fester Stand ist notwendig. Ein fester Stand. Ich habe mal Kampfsport gemacht. Meine Gürtel wurden mir übrigens nicht aberkannt, wie dem Putin. Ich habe meine Urkunden noch. Ja, ich habe mal Kampfsport gemacht und da ist das Wichtigste der feste Stand. Wenn es einen da umhaut, na, dann liegt man am Boden und dann kriegt der Gegner auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Wenn er einen dann festsetzt oder noch mit dem Hebel oder mit dem Würgegriff umklammert, dann ist der Kampf aus. Aber fester Stand ist erstmal das Entscheidende. Und für mich gehört das ein Stück mit zu dieser Rüstung dazu. Im Hebräerbrief lesen wir, das ist übrigens ein Teil meines Trauspruchs und ich glaube auch ein Teil des Trauspruchs von Sebi und Tanja. Da heißt es im Hebräerbrief, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Das ist auch euer Trauspruch auch gewesen, ne? Genau. Da heißt es, ne, lasst uns festhalten und lasst uns nicht wanken. Und das heißt wirklich, sich verlassen auf Gottes Zusagen, auf das, was er in der Bibel verheißen hat. Festen Stand, einen Standpunkt haben, sich darauf verlassen, was Jesus gesagt hat, was Gott uns durch die Bibel sagt, seine Zusagen, seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Das heißt, fester Stand. Und da geht es nicht in erster Linie so um theologische Wahrheiten. Ist übrigens ganz spannend, wir haben das in der Bibelstunde gelesen, oder ich habe es neulich nochmal vorgelesen, es kann gar nicht so um theologische Wahrheiten gehen, denn der die Gemeinde in Ephesus gegründet hat, das war ein Apollos, und der hat dort evangelisiert mit einem völlig falschen Taufverständnis. Der kannte nämlich nur die Taufe von Johannes dem Täufer, die Taufe zur Umkehr und nicht die Taufe auf den Namen Jesu. Und als Paulus dann dahin kommt, da war er ganz verwundert, dass die irgendwie noch nicht alles so ganz richtig beieinander hatten und hat die nochmal so ein bisschen eingenordet. Also es geht hier bei diesem Standpunkt gar nicht so sehr um theologische Richtigkeiten, sondern es geht ja um dieses Festhalten an der Hoffnung, die wir haben. Das ist ein Standpunkt. Der trägt auch jetzt in dieser Zeit. Dann, wie geht's weiter? Umgürtet mit Wahrheit. Und es ist ja auch so, denke ich, Wahrheit gewinnt eigentlich immer. Manchmal erleben wir das vielleicht nicht ganz so, aber ich bin zumindest nochmal so erzogen worden, dass eigentlich das gut ist, wenn man die Wahrheit sagt und bin damit eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Aber ich denke, hier geht es auch nicht nur so um unsere kleinen Wahrheiten, so im Gegensatz zur Lüge, sondern es geht hier, wenn es hier um Mächte und Gewalten geht, um eine höhere Wahrheit. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen einfach, das ist so die klassische Jungscher Antwort, aber ich glaube, man kann hier tatsächlich an manchen Stellen Jesus selbst einsetzen. Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und dann heißt das, umgürtet mit Jesus, umschlungen von Jesus, also ganz nah bei mir. Das ist das vielleicht, was man hier als den Gürtel der Wahrheit sehen kann. Dann geht es weiter, gepanzert mit Gerechtigkeit. Und auch da geht es, denke ich, nicht in erster Linie so um unsere kleine Gerechtigkeit, die ja so ein bisschen drin besteht, dass wir sagen, wie du mir, so ich dir. Das ist so das, was wir als gerecht verstehen. Wenn du mir was schenkst, schenke ich dir auch was zurück. Wenn du mich einlädst, dann muss ich dich auch einladen. Und wehe, wenn da noch irgendwo was offen ist. So verstehen wir vielleicht manchmal unsere Gerechtigkeit. Aber das ist auch nicht das, was hier gemeint ist. Paulus schreibt auch hier im Römerbrief, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn werden wir vor Gott gerecht gemacht, recht gemacht. Durch ihn sind wir gerechtfertigt. Das war ja auch Martin Luthers große Erkenntnis. Und das ist wie so ein Panzer, den ich anlegen kann. Und das hilft gegen Anfeindung, gegen äußere und auch gegen innere Anfeindung und auch gegen Zweifel, gegen Selbstzweifel. Und ja, wie geht es hier weiter? Gestiefelt. Nicht wie der gestiefelte Kater, der so Wunderstiefel hatte, mit denen er ganz weit laufen konnte, sondern hier heißt es in Vers 15, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Evangelium heißt gute Nachricht. Wenn wir bereit sind einzutreten, auch für diese gute Nachricht, dann ist das so, als wenn wir Stiefel bekommen, mit denen wir über Mauern springen können. Mein Leben bekommt auch einen ganz neuen Auftrag. Ich bin sozusagen Evangelist. also nicht einer, der immer nur hier vorne steht und predigt, sondern jeder an seinem Ort, einzutreten für das Evangelium. Das sagt er den Menschen zu, das ist, sind wie so Stiefel der Bereitschaft, dass wir einfach da bereit sein können. Und da kann jeder so ein Zeugnis sein in seinem Betrieb, als rüstiger Rentner, in der Familie, in der Nachbarschaft, als einfaches Gemeindemitglied. Jeder hat den Auftrag, einzutreten für das Evangelium des Friedens, wie es hier heißt. Jeder mit seinen Gaben, die Gott ihm bereitstellt. Und dann zur Rüstung das Schild des Glaubens. Und hier heißt es vor allen Dingen. Also das scheint Paulus besonders wichtig zu sein. Das Schild des Glaubens. Glaube ist wie so ein Schild, ja, der uns im Alltag schützt, auch vor Anfeindung, wie es hier heißt. Und Glaube ist auch mehr als das, was nur im Kopf stattfindet, sondern Glaube heißt auch Vertrauen. Das griechische Wort ist das gleiche, Glaube und Vertrauen. Das heißt, ich habe eine Beziehung zu Gott, zu dem Schöpfer dieser Welt, zum Herrn aller Herren. Am Ende noch zwei Dinge, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. In Vers 17, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Ja, Helm des Heils. Das versteht, glaube ich, kein Mensch, wenn ich das drüben im Edeka jemandem erzählen würde, was das denn wohl ist. Aber ich würde sagen, übertragen so wäre das sowas wie ja vielleicht die Gewissheit. Gewissheit, dass ich im Heil bin. Gewissheit, dass ich gerettet bin. Dass ich dereinst bei Gott sein werde. Die Basisbibel, glaube ich, übersetzt es so und sagt, nehmt eure Rettung in Anspruch. Nehmt eure Rettung in Anspruch. Ganz fromm Deutsch würde man sagen, das ist die sogenannte Heilsgewissheit. So ein altes pietistisches Wort. Aber das heißt im Grunde, dass wir wissen, wir sind gerettet durch Jesus Christus. Und vielleicht habt ihr gemerkt, bis hierhin gibt es noch überhaupt keine einzige Angriffswaffe bei dieser ganzen Rüstung. Das Einzige ist das, wo man sagen könnte, die einzige Schlagwaffe, die jetzt kommt, ist das Schwert des Geistes. Aber auch das ist natürlich eine geistliche Waffe. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, wie es hier heißt. Jesus war, wie gesagt, gegen Waffengewalt. Aber wir haben hier vor einigen Wochen im Hebräerbrief, Hebräer 4, gelesen, da heißt es, dass Gottes Wort kräftig und lebendig ist und wie ein zweischneidiges Schwert. Das war damals die schärfste Waffe. Und da haben wir auch gehört, dass auch in dem Text, wie er weitergeht, das soll nicht zuerst den anderen treffen, sondern erstmal trifft es in der Regel mich, dieses Wort. Und zeigt mir, wer bin ich eigentlich vor Gott? Und was hat er für mich getan? Dieses Bild kommt öfter vor von diesem Schwert. Und ich denke, das beste Beispiel, wie dieses Schwert zu gebrauchen ist, ist tatsächlich die Versuchungsgeschichte, die wir eben gerade gelesen haben, die wir gehört haben, die Jörn vorgesehen hat, die auch eben an den Beginn der Fastenzeit gehört. 40 Tage fastend in der Wüste war Jesus schon ziemlich mürbe, vermutlich. Das heißt, es hungerte ihn. Und dann kommt der Versucher, dann kommt die Versuchung daher. Und Jesus macht hier einen geistlichen Kampf durch. Also nicht nur dort. Er hat ihn auch noch mal im Garten Gethsemane deutlich gehabt und sicherlich an vielen anderen Stellen. Aber hier macht er diesen geistlichen Kampf durch, ich sag mal so, den großen Versuchungen dieser Welt zu widerstehen. Mit der Macht, ne, alle Weltreiche würden dir zu Füßen liegen, wenn du mich anbetest. Oder die Magenfrage, du könntest aus diesen Steinen Brot machen. Und ja, bei dem Tempelsprung bin ich mir nicht immer so sicher, was das sein soll, aber vielleicht die Unterhaltungsfrage, du könntest doch hier, ne, einen dreifachen Rittberger machen vom Tempel, ne? Dir passiert doch nichts. Und wenn wir nochmal schauen, wie Jesus hier entgegnet, wie widerspricht er? Er gebraucht im Grunde das Schwert. Also kampftechnisch würde man sagen, er pariert mit dem Schwert. Ne, das heißt, Klang, ne, das trifft einen nicht mehr. Und so sagt er zum Beispiel, ne, gegen, also es ist ja eigentlich, hat er ja immer ein Gotteswort jetzt gegen das andere Gotteswort gesetzt. Der Teufel ist übrigens recht gut im Bibelkunde, fand ich ganz spannend. Ne, der sagt hier, es steht doch geschrieben, ne, du wirst auf Engelshänden getragen, also spring doch mal runter. Ne, steht in dem Psalm. Zeig doch mal, was du drauf hast, wenn du Gottes Sohn bist. Übrigens kommt diese Versuchungsgeschichte gleich nach der Taufe, wo Jesus die Stimme selber hört, das ist mein geliebter Sohn. Und hier wird das Gleiche in Frage gestellt in der Versuchungsgeschichte. Wenn du Gottes Sohn bist, dann versuch doch, ne? Könntest du doch darunter springen. Und wie pariert Jesus, wie reagiert er mit einem Bibelwort? Steht geschrieben, du sollst den Gott, deinen Gott nicht versuchen. Ebenso mit der Brotfrage. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und so benutzt er quasi das Wort Gottes sehr vorbildlich wie so ein Schwert. Die einzige Schlagwaffe, könnte man sagen, ist das Schwert. Aber das heißt natürlich jetzt auch nicht, den anderen Bibelworte um die Ohren zu hauen. Das kann auch sehr unbarmherzig sein. Bibelworte im falschen Moment lieblos dem anderen entgegengeschleudert, das kann auch ganz schön verletzen. Aber auf der anderen Seite sind sie ein Schutz, hier auch für uns und gehören zur Waffenrüstung. Und das ist das, was Paulus hier den Leuten in Ephesus in ihrer Situation mitgeben möchte, dass ja, für schwere Zeiten gerüstet zu sein, auf die kommen wirklich schwere Zeiten zu. Und er sagt, das ist wichtig, damit ihr euch nicht umhauen lasst, damit ihr festen Stand bewahrt und damit ihr nicht ins Wanken gerät, sondern einfach fest bleibt, vor allem fest in der Liebe Gottes, die auch ganz am Anfang im Epheserbrief ganz deutlich beschrieben wird. Gott hat uns erwählt und befreit. Wir haben auch darüber schon mal eine Predigt hier gehört. Und so ist es, dass Paulus ja auch am Ende schreibt im Römerbrief, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darum geht's. Und das ist die Zusage Gottes. Von Gottes Seiten aus ist alles da. Die Liebe Gottes ist da. Und wir können uns sozusagen den Helm der Heilsgewissheit aufsetzen und das Schild des Glaubens nehmen und das Schwert des Wortes Gottes, damit wir für den alltäglichen Kampf jeder ganz persönlich auch gerüstet ist. Amen.